Wenn ihr Kurzpott spektakulär anklickt, hört ihr immer die Zusammenfassung einer Gesprächsfolge.
Spektakulär.
Heute mit Chris Lockingen, IT-Consultant, Selbsthilfeleitung ADHS HB und Spektrumstörung e.V.
Hallo, herzlich willkommen. Marco, hallo.
Ja, moin.
Hallo Chris.
Hallo und danke, dass ich hier sein darf.
Wir haben dich, genau wie unseren letzten Gast, Jochen Gertje Jansen, auf dem Neurodivergenz-Fachtag in Bremen kennengelernt im Mai. Du hast vor 5 Jahren die Leitung der ADHS-Selbsthilfe in Bremen übernommen und bist nicht nur im ADHS-Spektrum, sondern auch im Autismus-Spektrum. War dir das denn schon klar, als du damals diese Leitung übernommen hast?
Ja, das wusste ich beides.
Was hat dich denn zu dem Zeitpunkt dann vor 5 Jahren dazu bewogen, zu sagen, ja, das mache ich jetzt?
Ich habe selbst gemerkt, nachdem ich am Boden lag und dadurch völlig energielos gewesen bin, das heißt, wir sind oftmals erst dann gesehen, wenn wir funktionieren, wenn wir das Haus verlassen. Der Autist, der zu Hause bleibt, wird in der Öffentlichkeit kaum gesichtet. Und habe dann am Boden liegend gemerkt, wie schlecht das Hilfsangebot für Personen sind, die dringend Hilfe benötigen, und habe daraufhin meine Kenntnisse aus der IT immer weiter in die Selbsthilfe getragen und da aufgebaut.
Du bist IT-Senior-Consultant. Kannst du kurz sagen, was das ist?
Ich habe ursprünglich Entwickler, also Programmierer gelernt, den Administrator, Datenschutz, Projektleitung und noch ein bisschen was draufgesetzt. Und irgendwann kommt ein Paket heraus, mit dem man Firmen berät. Und das war gutes Geld, aber auch sehr, sehr viel Zeit. Ich habe erst, um die beiden Themen direkt jetzt zu verbinden, erst später gemerkt, dass ich ein gewisses Energiekontingent jeden Tag habe. Vielleicht 3 oder 4 Stunden, an dem ich sehr hochfunktionell bin. Mhm. Und erst danach in so einen Down falle sozusagen. Und dann auch dementsprechend Zeit brauche, um zu regenerieren. Und das habe ich nirgendwo richtig gefunden, dass das irgendwo steht, dass man als ADHSler, als Autist auf sein Energiemanagement achtet, und habe daraufhin erstmals die ADHS-Selbsthilfegruppe besucht. Und das fand ich so gut, dass ich die inzwischen leite. So ist das gekommen, ja.
Die Schilderung, die du gerade ausgeführt hattest, ne, dass das Gefühl hat, das Hilfenetz war unzureichend, hatte ich ja auch vor 16 Jahren, als ich den Elternkreis mit dem Kollegen damals begründet habe, ne, und sie merkt ja, die Eltern stehen da auch auf weiter Flur allein und fühlen sich oft bevorwurft und komisch und verkehrt. Und das gab ja so diesen Ausschlag, dann diesen Elternkreis zu gründen.
Es hat mir wirklich ehrlich gesagt nichts weiter geholfen, bisher besser, als mich sehr intensiv damit zu beschäftigen. Ich finde, das ist ein super guter Skill, Wissen aufzubauen in dem Sektor, was man hat. Und da ist natürlich die Leitung einer Selbsthilfegruppe oder zumindest in die Leitung. Man muss sie ja nicht komplett allein leiten. Wir sind ein paar Leute mehr inzwischen. Aber das Wissen anzuhäufen und dadurch mehr Verständnis für sich selber aufzubauen, dadurch Perspektive aufzubauen, Skills zu haben, das war für mich so ein richtiger Plot-Twist im Leben. Und ich habe daraufhin gesagt, ich gehe vom Geld weg sozusagen aus der IT und gehe wirklich nur noch in die Selbsthilfe.
Ja. Und du hast dadurch ja quasi auf dein Selbstwertkonto eingezahlt.
Ja, das hast du schön getroffen. Stimmt, ja. Mhm. Fühlt sich auch gut an.
Wie würdest du in einem Satz zusammenfassen, was sich in deinem Leben dadurch geändert hat?
Ich denke, zuvor war ich als Workaholic unterwegs und habe meine Ziele sehr, sehr gut erreicht und habe auch für mehrere Projekte gleichzeitig tätig, hatte Teams von 20, 30 Leuten, die ich mit koordiniert habe. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich möchte nichts Negatives darüber sagen, das war schön. Aber es war das Verheiratetsein mit dem Monitor. Und jetzt sind viele, viele Menschen in mein Leben getreten und ich erfahre auch sehr, sehr viel Dankbarkeit dafür, dass es überhaupt diese Hilfsangebote gibt.
Ihr seid 2013 noch als reine ADHS-Selbsthilfe gestartet. Und mittlerweile ist daraus ja eine große Spektrum-Selbsthilfe-Geschichte geworden, also die auch Menschen im Autismus-Spektrum eben mit einbezieht. Und gerade hast du für eure Gruppen auch noch ein Dach geschaffen, also ihr habt einen Verein gegründet, Spektrumstörung e.V. Warum hast du gerade diesen Titel gewählt?
Wir sind für Jugendliche und Erwachsene da und wir bieten zum einen eine Aufklärungsarbeit an, über ADHS und Autismus, also was ist das eigentlich und was habe ich da Schönes vererbt bekommen? Ja, was kann ich damit anfangen? Es wird sehr, sehr oft negativ konnotiert, dass also gesagt wird, man ist sehr zappelig und die Impulskontrolle leidet, das Kurzzeitgedächtnis ist schlecht. Aber es bringt auch sehr positive Dinge mit sich, wie ein Hyperfokus, einen sehr hohen Empathiegrad, der natürlich, es ist ein Spektrum, also immer unterschiedlich ausgeprägt sein kann. Und wir teilen uns ja Komorbiditäten wie zum Beispiel Depressionen. Ja, die haben wir alle geschenkt bekommen. Vielen Dank dafür. Und müssen jetzt gucken, wie wir damit umgehen sollen. Ja, und das Zweite ist dann, dass wir den Anwesenden erklären, wie sie bei uns die einzelnen Gruppen besuchen können und welche Hilfsangebote es gibt. Stand jetzt 2025 sind wir bei 14 Vor-Ort-Gruppen und 40 Online-Gruppen.
Unglaublich. Und du meintest auch, über Chatgruppen erreicht ihr mittlerweile mehr als 20.000 Leute.
Das ist richtig, ja. Ansonsten ist praktisch in der Startergruppe die Aufklärung, welche Skills kann ich aufbauen, um besser mit meinen Problemen und vielleicht auch mit meinen Fähigkeiten umzugehen. Und wir müssen immer bedenken, dass es eine Spektrumstörung ist. Das heißt, die Ausprägung bei jeder Person völlig unterschiedlich ist.
Ja.
Für mich selber möchte ich kurz ergänzen noch, ist es sehr lustig, jeden Tag aufzustehen und zu merken, in welchem Modus laufe ich eigentlich gerade. Bin ich der Autist, der eher auf Sachebene ist, der dann Formulare liest und guckt, was da so richtig und nicht so ist? Oder bin ich eher in dem ADHS-Segment drinne, der sehr, sehr empathisch ist und sehr, sehr gerne mit Menschen umgeht? Ja, also der Autist ist eher alleine zu Hause, macht die Tür zu. Der ADHS läuft nach draußen und sagt, hey, hier bin ich, wer noch?
Und oft ist ja so, dass das dann häufig zur Reizüberflutung führen kann, ne, diese empathische Öffnung. Aber das kennst du dann wahrscheinlich ja auch, wenn sich dann diese beiden Dimensionen treffen, ne?
Ja, und um es halt noch ein bisschen lustiger zu machen, tauschen die sich ja auch mehrfach am Tag. Die geben sich ja mehrfach am Tag einen Schlagabtausch, ja. Das heißt, für eine dritte außenstehende Person, die muss ja denken, was wechselt der da ständig? Das sind ja zwei Menschen irgendwo. Der eine ist halt eher verschlossen, will seine Ruhe haben. Der andere geht nach draußen und schreit in die Welt.
Und vermutlich ist das ja auch nicht so ein harter Cut zwischen den Wechseln, sondern das ist ja immer gleichzeitig stattfindend, ne? Denke ich mal. Nur eins hat ein bisschen mehr Präsenz nach vorne. So.
Wollen wir da vielleicht noch mal kurz ein bisschen mehr in die Tiefe steigen? In dem Regelwerk, nach dem sich Psychiater und Therapeuten richten sollten, dem ICD-10 oder jetzt auch ICD-11, ich glaube, ist immer noch nicht richtig in der deutschen Übersetzung erhältlich, da wird das ja beschrieben, dass das häufig gemeinsam vorkommt. Ne? Also Menschen, die autistisch sind, sind gerne auch mal im ADHS-Spektrum und umgekehrt. Und Andreas Riedel hat Anhaltspunkte dafür aufgeschrieben, wie man das so im Einzelnen differenzieren kann. Da würde ich gerne mit euch noch mal kurz reingucken. Hier taucht auch die Fokussierung auf, ne? Auf der ASS-Seite, Autismus-Spektrum-Störung, fehlende Fokussierung oder Hyperfokussierung, und auf der ADHS-Seite eher Suche nach Reizen und Ablenkung. Kannst du das bestätigen oder pendelst du dazwischen?
Beides. Es ist so, der ADHSler möchte am liebsten die ganze Zeit Achterbahn fahren und möchte praktisch einen Dopaminkick nach dem anderen sich abholen. Der will immer noch mehr Informationen, noch mehr fluten und hat auch eine ganz andere Sensorik entwickelt, behaupte ich jetzt. Der Autist ist eher, und dafür sind Autisten für mich sehr, sehr stark, auf Sachebene unterwegs. Ja, das macht sie relativ schwierig emotional angreifbar. Natürlich brennen wir uns aber gegenseitig trotzdem auch aus. Also nicht nur wir gegenseitig, sondern die Masse uns auch, weil wir uns in ein System pressen müssen, das für uns nicht geschaffen worden ist.
Aber um vielleicht bei der Achterbahn-Analogie zu bleiben, ne, während der ADHSler dann jeden Abhang und jeden Dopaminschub feiert, steht dann der Autist eher daneben und analysiert, wie viel Bunnyhops und wie viel Kurven und wie viel Loopings das Ding hat.
Ja, ein Punkt hier ist noch interessant und vielleicht eine kleine Diskussion würdig. Bei ASS schreibt Riedel hier, soziale Normen werden nicht verstanden. Und bei ADHS, soziale Normen werden verstanden, aber impulshaft missachtet.
Ich finde das sehr schematisch, wie er das so schreibt, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie du das empfindest.
Ich stimme voll zu, was er schreibt.
Ja,
okay. Also bei dem die ADHSler, die sind die Regeln bekannt, aber die sind auch sehr fuchsig darin, die Ausnahme zu finden. Der Autist, wenn er die Regel nicht versteht, wird er sie nicht beachten. Wenn er selber nicht, wenn ich sage, warum soll ich einen Regenschirm haben? Ich brauche keinen, mir macht das Wasser nichts aus, wird er niemals einen Regenschirm nehmen. Der ADHSler wird sich vorbereiten und sagen, ach so, stimmt es nicht, ich lasse ihn weg. Das ist jetzt ein hinkendes Beispiel, aber vielleicht einfach ein nettes.
Gerade heute an diesem Regentag sehr gut nachvollziehbar.
Und ganz kurz noch die Ergänzung. Es gibt ja, was du schon gesagt hast, es gibt ICD 10 und 11. Und wir hatten eine Übergangsphase von 4 Jahren, wo es zuvor ja exklusiv entweder ADHS oder ASS gab. Jetzt ist es gegenseitig als Komorbidität eingetragen. Das ist schon mal sehr gut. Man darf also beides haben. Juhu, ein bunterer Blumenstrauß. Und das Problemchen ist jetzt einfach, dass wir 3 von den 4 Jahren Übergangszeit inzwischen hinter uns haben, sich vieles im ICD-11 zum Positiven gewandt hat, was die Diagnostik angeht. Aber, wie du gerade schon gesagt hast, es ist immer noch nicht vollständig übersetzt ins Deutsche. Das heißt, super viele Praxen diagnostizieren laut ICD-10. Aber ich würde mir natürlich wünschen, dass wir grundsätzlich immer nach dem neuesten Standard diagnostizieren würden und dann auch gleich beides. Es macht für mich eigentlich auch gar keinen Sinn, nur eines der beiden zu diagnostizieren.
Also eine Testung meinst du dann, dass man erstmal durchtestet?
Du hast mich erwischt. Ja. Ich meine keine Diagnose, und sondern...
Ja. Interessanterweise, also hantieren die Ämter ja auch immer noch nach dem ICD-10. Ne? Also das ist... Skurril, ja.
Also ADHS und auch Autismus erzeugt einen sehr hohen Leidensdruck. Der Leidensdruck ist so hoch, dass wir qualifiziert ein GDB, ein Grad der Behinderung, beantragen können. Das geht bis zum Schwerbehindertenausweis. Und den bekommen wir nicht, weil es uns so besonders gut geht, sondern den bekommen wir, weil wir behindert sind. Und das ist wirklich sehr schwer am Anfang zu schlucken, sich selbst als behinderte Person zu sehen, da man ja keine dauerhafte kognitive Einschränkungen hat, die man selber spürt. Man spürt zum Beispiel nur dieses Energiemanagement. Das ist aber eben so exorbitant ausgeprägt. Ich kann mich innerhalb von einer halben Stunde so ausbrennen, dass ich für den ganzen Tag keine Energie mehr habe und dann liege ich nur noch rum. Und das ist schon eine sehr große Einschränkung, die nicht mit irgendwelchen 40-Stunden-Wochen zu vereinbaren ist. Also das ist viel stärker in der Einschränkung, als es eigentlich auf Papier dargestellt wird, denn auch die Emotionalität ist sehr, sehr polar. Also im ADHS-Sektor würde ich sagen, uns fehlt die Mitte. Wir sind entweder übererregt oder untererregt, sind die klinischen Worte, und die Mitte fehlt uns gänzlich. Ja.
Ich würde gerne mit dir jetzt einmal kurz ein bisschen in deine Lebensgeschichte eintauchen, damit wir noch besser verstehen, warum du das heute machst, was du machst, wie du da hingekommen bist.
Ja.
Du hast zu mir gesagt, ich war ein Kellerkind und habe irgendwann gemerkt, ich brauche Menschen. Das klingt ja wie, wenn dein Leben ein Film wäre. Wie muss man sich die erste Szene vorstellen?
Ich war auf jeden Fall dauerhaft, um bei diesem Wort zu bleiben, sehr übererregt. Das heißt, ich bin allen Leuten sehr auf den Zunder gegangen und war ein sehr, sehr hyperaktives, sehr forderndes Kind. Das war mit Sicherheit für meine Eltern nicht gerade die einfachste Version. Und ich habe dann irgendwann mit 8 Jahren angefangen, mich an den PC zu setzen. Mein Vater ist Lehrer gewesen, der hat dann, Quatsch, um sich weiterzubilden, einen PC nach Hause bekommen. Und er hat den eigentlich nicht wiedergesehen, sondern ich habe den dann einfach angefangen, damit zu programmieren, mich damit immer weiter zu beschäftigen. Und das hatte den Vorteil, dass ich an diesem Gerät saß, voll meinen Fokus darauf ausleben konnte, mich sehr wohl sehr bestätigt gefühlt habe. Ich hatte ein Erfolgserlebnis nach dem anderen, ich hatte das Dopamin, was ich mir daraus ziehen konnte, und das ist immer weitergegangen. Das hat so eine eigene Dimension angenommen.
Waren deine Eltern denn damit einverstanden oder weißt du, dass sie sich Sorgen gemacht haben?
Also ich weiß, dass ich erstens irgendwann mal bei der AOK eine Prüfung hatte oder bei einer Krankenkasse und dort gesagt habe, hey, ich kann nicht aufhören, wenn ich ein PC-Problem habe, ich muss das lösen. Ich kann nicht aufhören, wenn das Problem nicht gelöst ist. Und die sagten so viel wie, das verwechselt sich. Wo wir aus heutiger Zeit wissen, egal was sie damit gemeint hatten, es war auf jeden Fall falsch. Mhm. Und ich erinnere mich daran, dass ich mindestens 3 Kaltgerätestecker hatte, also die Stromkabel für die Steckdose, weil mir die regelmäßig weggenommen worden sind.
Ach so, die haben sich schon versucht, darin zu begrenzen.
Die haben versucht, wenigstens 16 Stunden am Tag einzuhalten oder sowas. Ich habe halt kaum noch geschlafen.
Wenn du zurückreisen könntest in die Zeit, wo sie die Kabel versteckt haben, was würdest du ihnen mit dem Wissen von heute, was das dir gebracht hat, sagen?
Ich finde, sie haben das alles großartig gemacht. Ich liebe sie.
Oh, ist das schön. Du bist ihnen dankbar.
Ja.
Für was genau?
Naja, es war schon ein bisschen dreist, mein Vater das Arbeitsgerät zu mopsen, ja. Ich meine, es stand am Anfang noch in seinem Raum, später in meinem Raum, und dann hat er sich einen eigenen geholt. Und wenn man überlegt, ein Gerät kostete durchaus 1000 Mark ungefähr, das war also schon Geld, dass man das einem 8-Jährigen so hinstellt und sagt, mach mal, das war schon toll, diese Möglichkeit zu haben. Das Ganze ist eben so ausgeufert, dass ich dann auch so eine typische ADHS-Chronik hingelegt habe. Also ich hatte 3 Ausbildungen, die ersten beiden habe ich abgebrochen. Die dritte war dann wirklich die in der IT, weil ich eigentlich mein Hobby niemals zum Beruf machen wollte. Und das ist das, was ich hätte früher machen sollen. Also wenn ich zurückreisen würde wollen, würde ich direkt mit der IT-Ausbildung oder Studium in der Richtung anfangen wollen.
Also insofern hat dein Vater diese Dimension erkannt, dass du und IT, dass er eigentlich gut zusammenpasst, dass das gut miteinander geht, dass es dir damit gut geht.
Ich glaube, das ist auch ganz typisch. Also bei mir kommt der Autist an der Stelle durch, der zumindest Regeln auch erkennt und Strukturen erkennt, Logiken erkennt und damit sehr gut umgehen kann. Wir haben so eine schöne Testfrage bei uns für Autisten, wenn ein Board irgendwo steht und die verschiedenen Magneten darauf sind ungeordnet. Also bei mir sind die oftmals in Regenbogenfarben sortiert. Und wenn aber die Sortierung durcheinander ist, was dann passiert? Warum ein Autist unbedingt aufstehen und das wieder in Ordnung bringen muss? Ja, das macht ja eigentlich, wenn man es von außen betrachtet, keinen Unterschied. Und die schönste Erklärung, die wir gefunden haben, wenn das durcheinander ist, das System tut es weh und wir müssen die Ordnung wiederherstellen.
Mhm. Ja, das trifft es, weil letztlich ist ja Autismus auch die Reaktion auf die Unordnung draußen. Ne? Also all das, was wir dann an autistischen Verhaltensweisen erleben, ist ja eine Reaktion auf das, was uns von außen mehr oder weniger überfordert. Ja.
Also deine Eltern haben dich, vielleicht ohne es zu ahnen, gut gefördert, indem sie dir den Computer letztlich gelassen haben.
Ja, auf jeden Fall.
Und die Schule, hat die das hingekriegt?
Ja, also die Schule hat da überhaupt nicht supportet. Später erinnere ich mich daran, dass ich einer von zwei Personen war, die das Sicherheitssystem mit der IT für die Schule geschrieben hat.
Warst du da denn eher überfordert oder unterfordert?
Ich würde sagen, es war mir relativ egal, wenn es keine IT war. Und ich habe ein gutes Zeugnis hingelegt. Ich war also eher unterfordert, habe sehr, sehr schnell gelernt, habe das auch sehr gerne gemacht für die Dinge, die ich eingesehen habe. Zum Beispiel habe ich ein Zeugnis, da ist dann im Englischen 1, die fand ich immer gut, die Multilingualität weltweit zu erhalten. Aber auf dem gleichen Zeugnis ist dann Französisch 5, weil ich also Französisch einfach niemals eingesehen habe, was ich damit auf Lebenszeit anfangen soll. Wie es denn so spielt, habe ich jetzt immer mehr Franzosen kennengelernt und denke mir so, die Brocken, die ich mir eingeprügelt habe, passen noch. Die habe ich tatsächlich noch abrufbereit, aber es könnte ein bisschen mehr sein. Also eine 5 signalisiert ja ungefähr, wie viel Mühe ich da investiert habe.
Das heißt, jetzt ist die intrinsische Motivation da. Das meinte unser erster Podcast-Gast Bianca Bräulich. Das ist ja das Entscheidende für autistische Menschen. Wenn sie die haben, dann können sie merken, wie sie ihre Spezialinteressen zum Beispiel auch sinnvoll einsetzen können, wenn die irgendwie damit getroffen werden.
Da hätte ich eine super schöne Ergänzung. Also der Knackpunkt, an den erinnere ich mich bis heute, der war in der Kindheit ziemlich genau mit 8,5 Jahren dann. Und ich habe ja mit 8 Jahren eben angefangen, mich dafür zu interessieren, für die Programmierung auch direkt. Und ich werde immer dann gefragt, warum ausgerechnet die Entwicklung? Weil viele spielen ja. Ich habe natürlich auch gespielt, klar, fand das auch total toll.
Also so Computerspiele.
Genau, Computerspiele mit einem Grün-Schwarz-Monitor. Es gab noch nicht mal bunt, es gab auch keine Maus. Also das war noch sehr, sehr einfach gehalten, das Ganze.
In den 80er Jahren.
In den 80er Jahren, korrekt, ja. Und irgendwann kam bei mir die Frage auf, woher weiß dieser Computer, was er machen soll? Woher weiß er, dass jetzt eine Kutsche von links nach rechts da über den Monitor ruckeln soll? Und das habe ich mir dann immer genauer angeguckt und gemerkt, ha, hier habe ich eine Kutsche und so kann ich die dann positionieren. Und so wurde ja dann das immer besser. Dann kamen Farben hinzu, dann wurde die Auflösung erhöht, dann gab es diverse andere 3D-Modelle. Wie schön war das am Anfang, obwohl ja der Monitor zweidimensional ist bis heute, aber eben dort ein 3D-Labyrinth drauf zu packen. Ja, das war schon unglaublich gut.
Aber als Kellerkind sozusagen, um das jetzt so dich damit zu betiteln, hast du dich dann wirklich in diese Welten hineinbegeben und auch in das Technische dahinter? Warst aber nicht viel mit anderen in Kontakt?
Wenn andere Menschen an IT kein Interesse hatten, hatte ich kein Interesse an ihnen.
Und hattest du in der Schule Freunde?
Wenige. Also die halt auch ähnlichen Knack weg hatten wie ich.
Und wann gab's da den Wendepunkt, dass du gemerkt hast, hoppla, irgendwie ist das ja auch für mich gut, wenn ich mich für andere interessiere, die vielleicht auch andere Interessen haben?
Das hat gedauert. Also ich habe bestimmt erst mal 5, 6 Jahre Minimum wirklich nur für mich alleine verbracht und habe mich ganz gezielt nur mit allen Leuten, die irgendeinen Rang und Namen hatten, in der IT getroffen und erst später gemerkt, dass dieses Wissen ja nicht nur für ITler gilt, sondern die ITler das Wissen erstellen. Aber ich muss das Wissen vor allen Dingen auch so weitergeben, dass ein Nicht-ITler das Ganze verstehen kann. Und da sehe ich mich am ehesten, diesen Übersetzer anzunehmen. Das Zweite ist aber auch, dass der ADHSler irgendwann gesagt hat, ich habe keine Lust, dauerhaft mit einem Monitor verheiratet zu sein. Das macht keinen Spaß. Der antwortet nur so, wie ich ihm das beibringe. Und andere Menschen sind ja auch was sehr, sehr Tolles, Schönes. Und die habe ich dann sehr, sehr stark vermisst irgendwann.
Ich habe gesehen, als ich über dich recherchiert habe im Internet, so einen Teamspeak-Kanal für die Zeit, wo du sehr viele Games mit anderen in so Gruppen gespielt hast. War Games heißen die, mit Panzern und so. Also was sind das für Spiele gewesen, die ihr da gespielt habt?
Also im Regelfall waren es irgendwelche Spiele, wo es eben um Schussübungen, sagen wir mal, geht. Und das halt in großen Teams. Also ich habe also einen Bot geschrieben, um den Teamspeak. Das Teamspeak kann man sich vorstellen wie Discord mit besserem Datenschutz, aber auch nicht Open Source. Also
kann so ich mir Hybrid. Nicht vorstellen, weil ich Discord gar nicht kenne.
Okay, werden hoffentlich viele Zuhörer kennen.
Ich kenne es.
Ja. Okay.
Und das ist halt so, dass wir den komplett automatisiert haben. Dafür, dass wenn zum Beispiel im Spiel sich daran geändert hat, hat er sich dann entsprechend auch auf dem Teamspeak geändert, wurde angezeigt. Und das ist entstanden, interessanterweise genau vor der Covid-Zeit, sodass wir halt dann einen sehr, sehr großen Zulauf hatten in diesem Sektor und wir gemerkt haben, hey, das ist ja eine gigantische Community dahinter und ich behaupte jetzt mal, dass ein Großteil der ITler im neurodivergenten Spektrum sind, weil die eben, also ich sehe da eine Korrelation in Richtung Autismus auf jeden Fall. Das Zweite ist halt auch, dass die Gamer genauso, dass auch die sind ja auch zu Hause, die leben für sich selber, die ziehen ihre Dopamin aus diesen Spielerlebnissen heraus und das sind auch sehr, sehr schöne Menschen mitunter, die aber sich zum Teil sehr stark isolieren.
Sehr schöne Menschen?
Sehr schöne Menschen, ja.
Was meinst du damit?
Na, hübsch ist jetzt auf die Hülle bezogen, ich meine schön auf den Charakter bezogen. Das sind an sich Menschen, die halt wirklich sich gegenseitig helfen, die sich durchaus zuhören. Klar gibt es da auch ein paar A-Löcher, aber die meisten sind doch durchaus da, wenn man jeden Tag zusammen spielt und macht das über ein paar Wochen, dann entsteht da schon ein Zusammenhalt, dann entsteht da irgendwie ein Wii-Gefühl.
Und irgendwann ging es dann so weit, dass diese Gemeinschaft auch Kochrezepte untereinander ausgetauscht hat. Ja. Das sieht man dann nämlich auch. Also ich bin da ein bisschen eingetaucht, weil ich wirklich keine Ahnung davon habe. Ich finde auch sympathisch, dass ihr diesen Bot James nennt. Hast du das auch mit übertragen, dann jetzt später auf diese Organisation der Selbsthilfearbeit, dieses Wissen aus dieser Vernetzung über diese Gaming-Szene?
Ich muss mal sagen, du hast ja wirklich sehr gut recherchiert. Hut ab dafür. Und die Antwort ist erstmal ja. Also da sind viele Sachen, von denen, die ich mir aneignen wollte, war ja gerade, ich war ja im Sozialen mit anderen Menschen nicht gut aufgestellt. Also ich konnte andere Menschen kaum lesen, war wirklich mehr auf den Rechner bezogen. Ich hatte die IT so weit getrieben, dass ich irgendwann mehrere Filialen hatte und auch ganz guten Umsatz damit generieren konnte. Aber habe dann irgendwann gemerkt, dass mir das halt nicht den Spaß macht, den ich haben möchte. Also monetär ist das interessant, aber emotional einfach räudig. Und jetzt ist es so, dass durch dieses Wissen, durch diese Zwischenmenschlichkeit, egal welches Spiel, wir haben auch nicht nur dieses eine Spiel gespielt, möchte ich mal sagen, sondern es waren so 30, 40 Spiele, die eigentlich alle sehr bekannt sind. Alles, was man zusammen im Team spielen kann. Und das ist halt dieses Schöne eigentlich, dass man sich dann gegenseitig anfängt zu helfen. Dass man sagt, hey, hinter dir steht jemand, ich mach den mal kurz weg. Ja, oder eben auch umgekehrt, wir gehen da zusammen rein. Und egal, wer von uns beiden jetzt gerade da weiterkommt, Hauptsache es schafft einer von unserem Team.
Ich würde gerne noch mal auf den anderen Wendepunkt bei dir im Leben zu sprechen kommen, auch wenn der vermutlich etwas schwierig ist zu besprechen. Also, aber du hast dich ja bei dem Fachtag auf dem Podium allen Leuten geöffnet und hast vor 200 Menschen diesen Satz gesagt. Ich war lange depressiv, hochsuizidal und hatte ein Suchtproblem. Wie war das für dich, das da so offen auszusprechen?
Ich habe das inzwischen gelernt, sehr, sehr deutlich dazu zu stehen und das anzunehmen. Ich habe sehr lange mit Drogen kompensiert, um eine Flucht zu haben, um irgendwie für mich ein schönes Gefühl zu haben, da mir kaum etwas anderes dieses schöne Gefühl gegeben hat. Das war auch gerade diese Verbundenheit mit dem Rechner, der mir ja auch nicht emotional geantwortet hat in irgendeiner Form. Ich lag irgendwann völlig ausgebrannt am Boden und habe gemerkt, im Rahmen dieser hochgradigen Depression gibt es keine passende Hilfe und vor allen Dingen auch gar keine kurzfristige Hilfe. Und nachdem ich dann am Boden lag und irgendwie gemerkt habe, es geht nicht weiter, kam die Suizidalität hinzu und dann kam irgendwann dieser Wendepunkt, wo ich eigentlich nur die Wahl hatte, hängst du dich jetzt in die Ecke oder ähnlich oder findest du einen Weg, anders damit umzugehen? Und das war der eigentliche Startschuss für die Selbsthilfegruppen, diese Hilfe anzubieten, wo ich gemerkt habe, wie wirklich wahnsinnig dringend der Bedarf hier ist. Und habe dann praktisch allen Mut zusammengenommen, mir noch einmal eine Therapie herausgesucht, bin dann auch in eine Klinik in Bremen gegangen und habe dort gemerkt, wie furchtbar schlecht es ist, dass unser Krankensystem privatisiert worden ist. Es waren erhebliche Wartezeiten, es gab überhaupt keinen richtigen Support. Die eigentliche Hilfe war zwischen den Personen, die dort vor Ort waren, stationär. Sonst waren das vielleicht mal 2 Stunden Gesprächszeit pro Woche mit Profis. Dafür brauche ich ernsthaft nicht in eine Klinik zu gehen. Das ist einfach nur, mir fallen jetzt viele Schimpfwörter ein, die werde ich nicht nennen. Es ist einfach nur schlecht. Und das hat eine Weile gedauert, dann wieder aufzustehen und eine Perspektive zu entwickeln und vor allen Dingen auch wieder Energie zu haben.
Also du hast da im Grunde den Reset-Knopf gedrückt.
Ja, ich saß so sehr am Boden, dass ich eigentlich nur die Möglichkeit hatte, jetzt noch 2 Meter tiefer zu gehen oder wieder aufzustehen. Und ich habe in dem Moment eigentlich gemerkt, dass ich mich wieder selbst lieb haben möchte.
Das war so der Changer dann.
Es ist so, dass oftmals gesagt wird, die Autisten haben ja weniger Gefühl oder wir sind auf der Sachebene. Und eigentlich ist genau das Gegenteil der Fall. Ich glaube sogar, dass wir sehr, sehr viel ähnlicher sind, als wir denken. Nur zeigen wir das nach außen anders.
Ist ja auch das, was ich vorhin meinte, ne? Dass die Menschen im Spektrum oft von dieser emotionalen Empathie ja auch selbst dann überwältigt sind, ne? Weswegen das dann eben auch zum Rückzug kommen kann.
Du hast ja vorhin gesagt, dass du deine beiden Diagnosen schon als Kind hattest.
Also ich habe sie mit 8 Jahren auch tatsächlich erhalten. Und das lag daran, dass ich halt bis dorthin, also ich war sehr, sehr hyperaktiv. Ich war super überstimuliert die ganze Zeit. Es war super schwierig mit mir selber, auch für mich in einer Person, damit umzugehen. Ich bin quasi in eine Welt geschwommen, die nicht für mich gemacht war und bin überall angeeckt, wo es ging. Ich bin bei so vielen Leuten rausgeflogen, bei Geburtstagen rausgeflogen, weil ich den Leuten einfach auf den Keks gegangen bin mit meiner Art. Und dann sind meine Eltern irgendwann auf die großartige Idee gekommen, zum Hausarzt zu gehen. Und der hatte tatsächlich auch diese Unterlagen noch Ewigkeiten aufbewahrt, denn ich habe es danach erstmal 15 Jahre lang ignoriert, die Diagnose, und habe einfach weitergelebt, da ich durch Coping-Strategien, durch Masking-Strategien sehr gut umgehen konnte. Ich habe ja ein Ventil für meine viele Energie gehabt und hatte da auch dementsprechend durchaus Erfolg. Aber als dann irgendwann diese Gedanken keimten und je weiter ich an die 30 rankam, umso klarer wurde mir, dass ich irgendetwas ändern muss. Und wir haben einen Haufen Leute in der Gruppe, die 20 Jahre lang im Masking sind und erst durch die Gruppe erfahren, dass das, was sie machen, Masking ist, weil es für sie ja funktioniert hat. Und dann wachen sie quasi wieder auf und wir reden dann von dem Leben vor der Diagnose und von dem Leben nach der Diagnose, weil man gelernt hat, sich selber besser zu verstehen und den Selbstwert dadurch zu erhalten, dass man sich wirklich ernsthaft wieder lieb hat. Ich kann heutzutage sagen, ich habe mich lieb, das hatte ich damals nicht.
Und das Masking hat ja dann auch noch die verwirrende Dimension für Außenstehende, die dann ja immer behaupten, das sieht man dir ja gar nicht an, dass du dieses oder jenes hättest. Ne? Aber das macht ja auch aus, dass viele meinen, also ich höre das mal wieder, dass sie denken, das ist doch nur eine Frage des Willens, des Zusammenreißens und gleichzeitig das Masking ja auch so eine zweischneidige Sache ist zwischen Überlebensmodus und irgendwie zurechtkommen. Und aber einen riesigen Energieaufwand, der damit verbunden ist.
Das Masking frisst sehr, sehr viel Energie, also noch mehr als üblich und brennt uns richtig schnell aus. Und wenn ich dann halt 3-4 Stunden im Masking bin, ist das für mich ein voller Arbeitstag. Und dann kann ich danach auch wirklich nicht mehr konzentriert an irgendetwas anderem arbeiten. Routinearbeiten gehen noch, das war's dann aber auch.
Ich hänge gerade noch daran, dass du in den 80er Jahren vom quasi Hausarzt der Familie schon eine Diagnose bekommen hast. War ihm auch bewusst, dass du Autist bist, dem Arzt damals?
Ihm war es beides bewusst, ja.
Und deinen Eltern auch? Hast du mal mit ihnen darüber gesprochen? Haben sie das für sich angenommen und damit dann irgendwas geändert an ihrem Umgang mit dir?
Es gab damals noch eine andere Voraussetzung. Zum Beispiel hieß es dann, das verwechselt sich.
Ja, das heißt es heute auch noch manchmal. Also hat gerade erst wieder jemand im Elternkreis erzählt.
Ja, also es verwechselt sich nicht, Überraschung. Ja. Es vererbt sich und es verwechselt sich kein Millimeter, sondern eher im Laufe des Lebens werden die Symptome immer stärker und man muss immer mehr damit umgehen. Man hat das Glück, dass man durch den Energiehaushalt, der auf Lebenszeit immer weiter abnimmt, dadurch etwas besser damit umgehen lernt. Ja, man wird sozusagen ruhiger und kontrollierter dadurch. Aber an sich verwachsen tut sich da gar nichts. Und deswegen wurde es halt bei mir auch erstmal relativ, und das soll kein Vorwurf sein, ignoriert. Es war zeitgemäß. Ich bin dann irgendwann zwischendurch mal auf Methylphenidat, das ist praktisch so der Wirkstoff unter anderem von Ritalin. Und das würde heutzutage als Überdosierung gelten. Ich saß in der Ecke wie ein Teddybär und konnte eigentlich nur noch brummen. Das heißt, man hat damals die Leute, es hieß ja, man muss die beruhigen sozusagen, man hat sie eigentlich abgeschaltet. Man hat sie also nicht beruhigt, indem man sie verstanden. Richtig
abgeschossen, ja. Mhm.
Genau, man hat sie praktisch nicht irgendwie behandelt im Sinne von, wir bieten dir ein klinisches Paket, unterhalten uns über deine Probleme und sehen zu, dass du Skills bekommst, die für dich passend sind, sondern man hat sie einfach betäubt.
Mhm. Ja. Das ist so ähnlich, wie Bianca das auch geschildert hat. Ne? Die hatte auch Ritalin, ich meine, es war Ritalin bekommen und war damit auch so völlig weggetreten, mehr oder weniger.
Ja,
und da hatte die Mutter, glaube ich, reagiert, gesagt, nee, das geht auch nicht. So, ne?
Ja, und vor allen Dingen bei Bianca, unserem ersten Gast, war dann der Effekt, als dann die Mutter gesagt hat, nee, das Zeug nimmst du nicht mehr, hat sie quasi von einem zum anderen Tag gemerkt, hoppla, das sind ja Menschen um mich rum, die sind ja irgendwie wie ich. Vorher hatte sie gar nicht den Bezug dazu, dass ihre Eltern oder die anderen Leute, die so um sie herum waren in der Schule, dass die zur selben Spezies wie sie gehören.
Das ist auch sehr, sehr schön beschrieben. Ich würde eigentlich ergänzen wollen, dass es sehr, sehr gut sein kann, Medikamente zu nehmen, denn laut US-Studien aktuell, und ich glaube, die USA ist uns in der Forschung diesbezüglich deutlich voraus, dass wir zum Start, um uns wieder zu regulieren, durchaus Medikamente nehmen sollten. Denn es gibt eigentlich nichts, was am Anfang besser hilft. Dadurch lerne ich aber, jetzt kommt ein schrecklich doofes Wort, für das ich mich entschuldigen möchte, weil es natürlich nichts trifft und doch alles sagt. Dadurch lernen wir den Normalzustand kennen, also wie wir eigentlich auch uns reguliert verhalten könnten. Und wenn ich diesen Zustand einmal erfahren habe, erinnere ich mich ja auch daran, wenn ich gerade nicht unter Medikamenten stehe. Und letztendlich, wenn ich das eine Weile habe, merke ich, also ich selber bin Fan davon, mich selbst zu regulieren und möglichst auf Medikamente zu verzichten. Es gibt aber auch Beispiele bei uns in der Gruppe, die auf die Medikamente auf keinen Fall verzichten wollen, weil sie auf der einen Seite funktionieren wollen. Das ist noch ein Systemfehler letztendlich. Also kein Mensch muss für irgendetwas funktionieren, sondern soll in seiner Welt die so gestalten, dass sie eben ihm gefällt. Hallo Pippi Langstrumpf. Ja, aber auf der anderen Seite eben muss man ja bestimmte Regularien einhalten in diesem System.
Das mit der Medikation würde ich auch so unterschreiben. Ich glaube, das Problem, was du ja vorhin beschrieben hast, war ja, dass es eben in keiner Weise begleitet und komplett überdosiert war. Ne? Also wenn Medikation, dann soll es eben sorgfältig begleitet sein und so eingestellt werden, dass die Menschen auch am Leben teilhaben können. So, ne? Und das ist ja dann oft auch die Angst, die wir häufig auch im therapeutischen Kontext begegnet, wenn wir merken, da sind Komorbiditäten und es könnte mit Medikamenten begleitet werden, dass da sehr viele Vorbehalte sind, weil man vielleicht oft nur sich an diese Beispiele erinnert, wo es dann komplett übertrieben und überdosiert wurde.
Dadurch, dass du deine Diagnosen dann erst im Erwachsenenalter, jetzt vor einigen Jahren so richtig für dich selber nochmal neu angenommen hast, hast du ja im Grunde dann diesen selben Weg aufgenommen, den auch unsere anderen Podcast-Gäste oft schon beschrieben haben, ne? Dass sie so ihr Leben nochmal neu betrachten mit dem neuen Wissen im Hintergrund. Oder war das bei dir dann anders?
Ich glaube, in der Teenie-Zeit will man erstmal einfach nur funktionieren. Irgendwie, man ist ja noch relativ ahnungslos im Leben und will erstmal irgendeinen Weg gehen. Und irgendwann so mit Mitte 20, vielleicht Anfang 20, je nachdem, was man für ein Leben führt, manche haben das auch mit 50 noch nicht, ja, da kommt so eine Reflexionsphase. Und dann denke ich, ich möchte einfach so glücklich, ja, eigentlich glücklich sein, ist der Punkt. Ich merke in dem Moment, ich bin nicht glücklich, ich funktioniere nur. Ich bin nur im Masking drin. Ich bin eigentlich für andere Leute da, kaufe mir Dinge, an denen ich mich selber kaum erfreue. Und ich habe auch nichts davon, den anderen Leuten diese Dinge zu präsentieren. Also ich habe gelernt, wirklich das zu fokussieren, was ich wirklich brauche und nicht das, was mir die Werbung oder sowas vorgaukelt, was ich haben möchte. Ich brauche kein großes Auto, ich brauche keinen Luxus um mich herum, sondern der größte Luxus ist der Frieden, den wir haben, die Gesundheit, die wir haben, die Möglichkeit, die Fähigkeit, das Beste aus sich selbst zu machen. Das sind schöne Freunde, ja, das sind Sachen, das ist Lebensglück für mich.
Ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen genauer auf das Zuhause, das du dann da im Grunde ja gefunden hast, zu sprechen kommen, nämlich die Selbsthilfegruppe. Also mir ist aufgefallen, dieser eine Satz, wir bauen uns unser Zuhause.
Also zunächst einmal muss ich abgrenzen, dass wir keine therapeutische Einrichtung sind, sondern eine Selbsthilfe. Das heißt, wir helfen uns selbst, auch nicht gegenseitig. Das ist gar nicht so gedacht, da wir alle betroffen sind. Wenn ich aber merke, dass zwei Leute eine ähnliche Farbe in dem gleichen Ding sehen und sie sich dadurch gut verstehen, ist natürlich sehr, sehr schön, wenn diese sich dadurch vernetzen. Und so haben wir oftmals auch die gleichen Themen. Also unsere meistbesuchten Kurse sind zum Beispiel sowas wie Organisation und Prokrastination. Das ist Aufschieberitis. Ja, mache ich nicht heute, mache ich morgen. Oder RSD, also das Rejection Sensitivity Dysphoria, also wenn ich die Überempfindlichkeit bei Zurückweisung habe.
Ja, also das, so eine hohe Sensibilität für soziale Ablehnung.
Genau, das sehr, sehr schön, genau. Also eine zu hohe auch in dem Moment. Es ist ein Lösungsmittel. Es löst mir Verträge, Beziehungen und alles auf im Leben.
Und diese ganzen Gruppen, beschreibst du auf der Homepage, die funktionieren alle nach einem ähnlichen Konzept oder sogar dem gleichen Konzept?
Ja, mich hatte es sehr gewundert, dass es, als ich anfing damit, kein gängiges Konzept für Selbsthilfegruppen gab. Das liegt halt daran, dass jeder es irgendwie mal macht und guckt und ja grundsätzlich die Hilfe anzubieten schon mal gut ist, als grundlegende Situation. Und wir haben es dann eben, also wir heißt im kleinen Team, nicht nur ich, haben ein Konzept aufbereitet, was wir bis heute in allen Gruppen verfolgen. Zum Beispiel muss bei uns immer zum Start der Gruppe bei jedem Treffen die Schweigevereinbarung unterschrieben werden, damit wir einen Safe Space generieren, sodass, wenn etwas nach draußen dringt, wir wissen können auf jeden Fall, wer es war. Der Safe Space ist ein wichtiger Gedanke, das ganze Konzept, wie wir die Gruppen organisieren, dass wir eine Einleitung machen, die immer das Thema einmal kurz definiert.
Ihr habt ja dann auch immer eine Gruppenleitung von Personen, die selbst betroffen sind, ne?
Das ist die einzige Bedingung, bei uns mitmachen zu dürfen als Leiter. Also es darf jede Person auch nur mit Verdacht zu uns kommen, grundsätzlich. Aber leiten dürfen nur Leute, die auch am Leiden waren.
Ich finde, das klingt alles so wahnsinnig organisiert. Ist das dann die autistische Seite von dir, die es schafft, das so stringent zu organisieren und zu durchdenken?
Ich bin mir sehr sicher, dass du gerade recht hast, ja.
Diese Gruppen funktionieren ja auch so, dass ihr euch sogar außerhalb der eigentlichen Selbsthilfetermine verabredet und, wenn ich das richtig verstehe, in manchen sogar täglich um 9 Uhr.
Ja, wir haben jeden Morgen um 9 Uhr auf freiwilliger Basis und unmoderiert das Bodydoubling. Das heißt, man geht in unserem Fall nutzen wir Big Blue Button, also ein System mit Videokonferenzen mit Datenschutz, weil wir alle Server in Deutschland haben. Das gilt übrigens auch für unsere Handy-App, auch die ist in Deutschland mit deutschem Datenschutz. Und um auf deine Frage einzugehen natürlich und nicht in die IT-Richtung abzusacken jetzt wieder, ist jeden Morgen um 9 Bodydoubling, das heißt, die Kamera wird eingeschaltet, das Mikrofon wird abgeschaltet, man guckt sich gegenseitig bei der Arbeit zu. Das klingt jetzt erstmal etwas komisch, das hat aber den Effekt, dass wenn da 3-4 Leute sind und eine Person, aber du, egal wer jetzt, macht gerade nichts, spürt vielleicht die Ambition, auch etwas machen zu wollen. Es motiviert anzufangen. Und man munkelt, ich darf ja nicht so sehr über Inhalte sprechen, weil das alles ein Safe Space ist, aber man munkelt, dass die Hälfte der Personen, die dort im Raum sind, an ihrem Bachelor oder Master sitzen.
Und dann gibt es abends auch noch eine freie Talkrunde, oft um 19 Uhr?
Um 21 Uhr,
um 21. Ja. Und da bist du dann auch oft dabei?
Nein, also die morgendliche und abendliche Runde wird gar nicht moderiert. Da sind die Leute da, die da sein wollen.
Okay. Aber wenn du abends um 21 Uhr das Bedürfnis hast, dich mit Gleichgesinnten auszutauschen, dann könntest du das auch?
Ja, wenn dann wirklich niemand da sein sollte, was durchaus vorkommen kann, haben wir dafür eine extra Gruppe in unserer App, wo man reinschreiben kann, dass man jetzt gerade in den BBB, also in den Big Blue Button Raum, geht. Und wer Lust hat, kann ja dann sich dazugesellen. Und das funktioniert eigentlich ganz gut, auch wenn man einen ganz schlechten Moment hat. Wie gesagt, wir wollen uns nicht gegenseitig coachen. Das ist nicht das, was wir machen sollten. Dafür sind wir alle viel zu hart betroffen. Aber natürlich kann man sich gegenseitig zuhören. Und mit der Empathiefähigkeit, die wir alle mitbringen, es ist manchmal so, zwischenmenschlich finde ich das immer sehr, sehr schön als Skill in einer Beziehung. Ich habe Situationen, wo mir einfach etwas erzählt werden soll, wo ich einfach nur zuhören soll und dann ist es für mich völlig fein und für beide Seiten. Und es gibt Situationen, wo ich darauf reagieren soll. Und sofern es nur um dieses Zuhören als Komponente geht, ist Big Blue Button eigentlich super. Ich muss ja wirklich nichts machen, außer da zu sein dann.
Ja, ja, ich denke, da kann man noch mal hinzufügen, dass du hast das ja auch immer wieder betont, dass ihr kein Ersatz für therapeutische Unterstützung etc. seid, wobei das Zuhören ja auch schon eine therapeutische Wirkung hat, allein was Menschen erstmal wieder etwas aufrichten kann, aufmuntern kann.
Ja, ist ja auch das, was ihr uns zurückmeldet. Danke für eure Zuschriften übrigens, wenn ihr uns zuhört, dass das ja auch schon aufrichten kann. Die Rückmeldung bekommen wir immer wieder von euch.
Da würde ich gerne ergänzen, unser Leitmotto ist, du bist absolut nicht alleine. Also wir sind wirklich viele, ja, die genau. Borg werden schwach.
Das sind diese Fiesen aus der Herr der Ringe.
Nee, Star Trek ist das.
Ach so, stimmt. Oh Gott, ich bin nicht so drin in diesen Fantasy-Welten.
Bist kein Trekkie, ne? Nee, ich hänge gerade auch noch an einer anderen Sache.
Welche Sache?
Du hast dann gesagt, naja, das ist ja wie beim Zuhören im Podcast und das ist eben nicht das Gleiche.
Ach so,
Das Zuhören in einer Selbsthilfegruppe, also das Menschen, denen zugehört wird, sich dann auch ein Stück weit verstanden fühlen. Im Gegensatz zu dem, wenn man unserem Podcast zuhört, man hat auch so bestimmte Aha-Effekte und fühlt sich vielleicht auch verstanden im Sinne von, es geht mir ähnlich oder ich bin nicht allein, was du gesagt hast. Aber man lernt ein bisschen was über sich, ne, im Zuhören über andere Leute. Aber das ist eben eine andere Dimension des Zuhörens als die, die eben diese immanente Wichtigkeit hat in den Selbsthilfegruppen. So.
Und es ersetzt eben keine Therapie. Wenn jemand wirklich eine Therapie braucht, ärztliche Begleitung, vielleicht Medikation, das können wir eben einfach nicht leisten.
Wir sind eine super Ergänzung in der Wartezeit, dass man sich damit schon mal beschäftigt. Wir merken, wie hoch der Bedarf ist. Wir haben inzwischen 3 Suizide durch die Wartezeit zu beklagen. Also Leute, die einfach keine Hilfe bekommen haben und irgendwann keinen Ausweg mehr gesehen haben. Und ich bin mir recht sicher, wenn man den Leuten mehr zugehört hätte und mehr Aufmerksamkeit geschenkt hätte, das hätte einen anderen Weg nehmen können. Bin vorsichtig, aber das hätte nicht so laufen müssen. Und es kann natürlich auch zur Nachversorgung, es gibt ja auch einen Nachversorgungsauftrag an sich, der mit Füßen getreten wird im Regelfall. Ja. Also ich kenne kaum Leute, die nach ihrer Therapie eine richtige Nachversorgung erfahren haben.
Und eigentlich müsste ein Ziel sein, diese Strukturen, die ihr da für eure doch kleine Bubble geschaffen habt, dass die auch in der Gesellschaft geschaffen werden. Ich erinnere mich dran, dass der Chefarzt der Klinik, die diesen Neurodivergenzfachtag organisiert hat, der hat zu Beginn gesagt, es wäre eigentlich das Ziel, dass die Gesellschaft es schafft, Hilfe so zu organisieren, dass nicht jeder Mensch einzeln irgendwie alle Hebel in Bewegung setzen muss, um für sich selber irgendwie eine Hilfe zu organisieren.
Ja, es wäre sehr, sehr schön, wenn wir gegenseitig darauf achten, wer am Boden liegt und das weitergeben. Stattdessen läuft es eher nach dem Motto, wenn jeder an sich selbst denkt, ist ja an jeden gedacht. Ja. Weniger Egoismus, weniger Breitschultrigkeit und mehr für andere Leute da sein, sympathisieren und dann auch wirklich sagen, hey, brauchst du Hilfe, kann ich dir helfen?
Also mit deiner IT-Kenntnis machst du heute auf jeden Fall vielen Menschen den Weg dahin etwas einfacher.
Ne? Ich hoffe es.
Ja. Was möchtest du denn den Leuten, die uns zugehört haben, noch mitgeben? Was könnte jeder tun? Das ist immer so unsere Schlussfrage, um das Zusammensein mit neurodivergenten Menschen in seinem Umfeld ein klein wenig angenehmer, leichter oder schöner zu machen.
Ich glaube, einfach zu versuchen, die Person zu verstehen. Also bei Depressionen ist es eindeutig, wenn ich jetzt merke, eine Person setzt sich zu Hause fest, geht nicht mehr raus, hat schlechte Laune, wäscht sich nicht mehr, geht einfach immer weiter runter, hat kaum noch zu essen, das kriege ich eigentlich als Freund, als Freundin irgendwann mit. Ja, wenn ich natürlich aber merke, die Person ist drüber oder drunter und hat so typische ADHS-Phänomene, wie eben sehr, sehr schnell extrem zu reagieren, dann vielleicht auch einmal zu hinterfragen, hey, könnte es ADHS sein und könnte das vor allen Dingen unbehandeltes ADHS sein? Denn das, wenn es behandelt wird, wir haben ja Möglichkeiten gegenzusteuern, es gibt ja Möglichkeiten, das in den Griff zu bekommen. Also ich würde mir einfach mehr Verständnis in alle Richtungen wünschen, gegenseitig.
Vielen Dank, Chris, dass du das heute alles mit uns geteilt hast und auch viele Impulse gegeben hast, wie vielleicht Menschen, die uns zuhören, so eine funktionierende Selbsthilfearbeit bei sich zu Hause aufbauen können. Wenn sie Fragen haben, dürfen sie sich ja an dich wenden.
Am besten über dann adhs-hb.de oder über spektrum-störung.de mit OE geschrieben. Das sind die Hauptseiten, da ist jeweils ein Kontaktbereich drauf. Sehr gerne über das Kontaktformular.
Ja, sehr gerne. Und wir werden ja all die Seiten, die vorhin genannt sind, auch in den Shownotes vermerken. Und dann kann man da auch gut hingelangen.
Euch vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns darauf, wenn ihr das auch im nächsten Monat wieder macht. Empfiehlt uns gerne weiter, sagt es allen weiter. Ihr könnt uns überall streamen, über unsere Homepage, aber auch auf allen Podcast-Kanälen. Wir zeigen euch, wie vielfältig Autismus ist, weil wir eben Leute wie dich einladen und ganz vielen Menschen zuhören, damit wir aber auch noch die Folgen produzieren können, die etwas aufwendiger sein werden zu recherchieren, wo ich auf Reportagereise gehen möchte, können wir gut noch ein bisschen mehr Geld gebrauchen. Deswegen haben wir jetzt einen Spendenbutton bei uns auf der Homepage eingerichtet. Ist ja vielleicht auch für euch eine Sache bei, wie heißt das nochmal, Better Place. Und wir freuen uns natürlich auch über Feedback auf den Podcast-Plattformen, wo man Sterne vergeben kann oder auch eine Bewertung schreiben. Dankeschön. Macht's gut. Jo, tschüss.
Das war Spektakulär. Eltern erkunden Autismus.
Unsere Kontaktdaten und alle Infos zu unseren Folgen findest du in den Shownotes auf unserer Seite spektakulär.de.
Der Podcast aus dem Martinsclub Bremen. Gefördert durch die Heidehof-Stiftung, die Waldemar-Koch-Stiftung und die Aktion Mensch.
Produziert in Zusammenarbeit mit Selbstverständlich, der Agentur für barrierefreie Kommunikation.